Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Die italienische Bestsellerautorin Elena Ferrante, die schreibt unter Pseudonym. Sie will nichts Persönliches verraten über sich. Sie kommt aber jetzt etwas aus der Deckung. In ihrem neuen Buch erzählt Elena Ferrante von ihrem Schreiben und von den Erfahrungen, die dahinter liegen. In dem Buch geht es unter anderem über die strenge Ansage in ihrer Schulzeit, ja nicht über die Randlinien auf dem Papier zu schreiben.
Schreiben bedeutete, sich innerhalb der Ränder zu bewegen. Und diese Ränder, die Erinnerung daran ist messerscharf, waren mein Kreuz.
An den Rändern, so heißt das Buch von Elena Ferrante über ihr Schreiben. Und das gleichnamige Hörbuch stellen wir Ihnen vor, hier im Deutschlandfunk Kultur. Die Schriftstellerin Dieter Zipfel, die hat diese Zutaten in ihren ersten Roman für Erwachsene gepackt. Die Zutaten: zwei Paare, zwei Kinder, ein teures Ferienhaus an der Côte d'Azur und eine Menge Konfliktstoff um die Themen herum. Kinder kriegen, in einer Partnerschaft zurechtkommen, mit reichen Menschen klarkommen und die eigene Wut aushalten. Dieter Zipfel, die schreibt Theaterstücke und Drehbücher und Essays und Literatur. Für ihren Jugendroman »Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte«, hat sie unter anderem den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. Und ihr erster Roman für Erwachsene, der heißt jetzt »Es ist hell und draußen dreht sich die Welt«. Dieter Zipfel ist hier im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Vielen Dank.
Ihr Roman hat ein Motto, das ist ein Satz der britischen Schriftstellerin Rachel Cusk. Und der Satz lautet: »Frauen müssen mit der Möglichkeit einer Schwangerschaft leben«. Klingt ja erstmal völlig selbstverständlich. Warum haben Sie diesen Satz an den Beginn des Buches gestellt?
Ja, eben wegen dieses Spannungsfeldes zwischen einerseits selbstverständlich, natürlich, das wissen wir irgendwie alle, dass diese Option von Schwangerschaft für Frauen auf eine Art lebensbestimmt ist oder das Leben begleitet. Und ich finde aber, dass das Besondere und für mich Wichtige an diesem Zitat ist eben auch dieses lebenslange Begleitetsein von diesem Thema. Also auch schon als Mädchen ist man irgendwie damit beschäftigt, vielleicht vermehrt mit Puppen konfrontiert zu sein, um schon mal so ein bisschen was zu üben. Mhm. Dann geht es lange Zeit darum, auf jeden Fall eine Schwangerschaft zu vermeiden im Leben eines Mädchens, einer Jugendlichen, einer Frau. Und dann kommt nicht selten eine Phase, wo es darum geht, unbedingt schwanger zu werden und festzustellen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann kommt die Phase, wo man nicht mehr schwanger werden kann. Und auch das ist ein Fakt, der das Leben einer Frau prägt.
Und Sie entfalten das bei zwei Paaren in Ihrem Buch auf so begrenztem, kammerspielartigen Raum. Ich beschreibe mal kurz die Konstellation. Ja. Diese zwei Paare, Lynn und Matze ist das eine Paar, Eva und Felix heißen die beiden anderen. Eva und Felix haben einen vierjährigen Sohn, Otto, und einen Säugling, der immer nur Baby genannt wird. Und diese vier Erwachsenen, die beiden Kinder, die kommen zu Beginn des Buches an in einem sehr luxuriösen Ferienhaus an der Côte d'Azur in Südfrankreich mit eigenem Privatstrand, also das Feinste vom Feinen. Die wollen da 5 Tage zusammen Urlaub machen. Und eben klassischer Kammerspielrahmen, dieses Haus so ein bisschen aus der Welt rausgerückt. Die vier wollen oder müssen da miteinander klarkommen in dieser Urlaubszeit. Wie ist das jetzt mit der Möglichkeit einer Schwangerschaft erstmal bei dem kinderlosen Paar in Ihrem Roman, bei Lynn und Matze?
Ja, Lynn und Matze kommen unter einem großen Druck an. Und zwar sind sie mitten in einer Kinderwunschbehandlung, was ganz vieles bedeutet. Nämlich zum Beispiel auch, dass sie monatelang so Zyklen von Hoffnung und Enttäuschung hinter sich haben. Vor allen Dingen natürlich Lynn damit körperlich stark beschäftigt ist, dass sie schwanger werden will und nicht schwanger wird. Und jetzt kommt sie da an und wirklich am Tag der Abreise wurden ihr künstlich gereifte Eizellen entnommen. Die werden jetzt aufbereitet und die bleiben nur 5 Tage, so ist der Plan. Nach diesen 5 Tagen sollen ihr diese Eier eingepflanzt werden und dann soll alles gut werden, dann soll sie schwanger sein.
Also eine ganz entscheidende Phase in ihrem Leben. Diese Lynn, das ist eine sehr interessante Figur, die hat was sehr Rebellisches, auch Unkontrolliertes. Das machen sie früh klar mit einer Szene in ihrem Roman. Da geht sie mal einkaufen für die kleine Feriengemeinschaft in einen Supermarkt und sie wird von einem Mann belästigt, der fasst ihr an den Hintern und sie wartet so ein bisschen ab, bis er allein ist, hat auch seine Kinder dabei und dann schlägt sie ihm ins Gesicht und hat dabei ihren Autoschlüssel in der Hand, sodass sie offenbar eine heftig blutende Wunde im Gesicht dieses Belästigers hinterlässt. Also sie wehrt sich, das zeigt diese Szene, die zeigt aber auch, sie hat sich nicht so ganz unter Kontrolle, ne?
Ja, ja, absolut. Also ich finde auch, dass, also diese ganze Szene kann man so erzählen, wie sie es erzählen, und würde sie auch so beschreiben. Aber sie ist schon auch sehr, sehr unter Druck von Anfang an. Also eben diese Situation, in der sie steckt, belastet sie eigentlich in allem, was sie tut. Plus dann ist sie mit diesem scheinbar perfekten anderen Paar auf engem Raum und hat auch noch das Gefühl, sie muss funktionieren, sie muss sozial sein, sie muss jetzt gut sein, und kommt also einfach auch sehr, sehr unter Druck in diesem Supermarkt an, wo sie dann einen Dienst für alle, also einmal einkaufen für alle, erledigen will, und dann funktioniert es leider gar nicht.
Auf das scheinbar perfekte andere Paar gucken wir gleich, aber ich würde gerne noch über Lynns Partner Matze, auf den kurz schauen. Sie haben in einem Interview über den was gesagt, was man selten über Männer oder über männliche Figuren hört, nämlich Sie haben gesagt, eigentlich sei seine Haupteigenschaft, dass er besonders gut lieben kann. Was sich eben darin zeigt, wie er auch dieser nicht unproblematischen Gefährtin beisteht. Mhm. Lynn mit ihren, diese Ausraster gehören offenbar zu ihrem Leben auch. Mhm. Und sie macht dann auch eine Therapie, erfährt man so ganz am Rande, um mit ihren Aggressionen besser klarzukommen. Ja, wie kommt es, dass Sie einen so liebevollen Mann in Ihrem Buch geschrieben haben?
Naja, ich glaube, dass es sozusagen irgendwie Sinn macht, dass Lynn sich so jemanden aussucht. Also jemanden, der ihre Probleme, ihre Emotionen zu regulieren, so ein bisschen abfängt oder so. Oder bereit dazu ist, das überhaupt zu machen. Also es ist eine untypische Beziehung für sie. Das wird ja auch so ein bisschen erzählt, so wie die beiden zusammengefunden haben. Und dass Matze auch eine sehr, also neben diesem sehr gut lieben können, ist er auch ein sehr zielstrebiger Mensch im Sinne von, also insofern, als dass er sich die Menschen, mit denen er sein will, aussucht und dranbleibt. Und Lynn ist für ihn eben so eine Figur gewesen. Es war wichtig, auch einen Gegenpol zu finden für Lynn.
Und jetzt das scheinbar perfekte andere Paar, da scheint auch mit der Möglichkeit einer Schwangerschaft irgendwie alles klar zu sein. Die haben eben diesen Vierjährigen, sie haben dieses Baby, aber sie haben da auch Brüche eingebaut, natürlich, möchte man fast sagen, bei einem Roman. Was mögen Sie uns davon vielleicht erzählen?
Naja, also bei Eva, ja, ist es eben so, dass das auf den ersten Blick sie einfach perfekt ist, sie als Mutter auch wahnsinnig gut funktioniert, die Bedürfnisse der Kinder im Blick hat und befriedigt, irgendwie im selben Moment sozusagen. Und gerade eben aus Lynns Perspektive scheinbar alles perfekt im Griff hat. Und natürlich hat sie das nicht. Und es gibt Momente, wo wo man zum Beispiel erfährt, dass sie sich angewöhnt hat, ab und zu, ohne dass es dafür einen materialistischen Grund oder finanzielle Gründe geben würde, zu klauen. Und dass das auch ein gewisser Druck dahinter ist, das zu tun. Also dass das wie so ein kleiner, ja, wie ein Riss, wie ein Aufbrechen sozusagen der Fassade da ist. Oder so ein Ausbrechen auch aus dem eigenen Leben, glaube ich, für sie. Und das zweite große Ding ist eben, und da finde ich, passt es auch wieder gut zu dem Rachel Cusk-Zitat. Ja, sie kann schwanger werden. Und das ist toll, dass sie Kinder hat und dass das für sie so gut funktioniert. Aber schwanger werden bedeutet auch, es kann auch sein, dass man schwanger wird, ohne das zu wollen. Und dann ist man eben auch schwanger und muss damit in irgendeiner Form umgehen. Und das ist bei Eva eben auch der Fall.
Jetzt ist es ja so, darauf deutet auch schon das Motto Ihres Buches hin, Rachel Cusk hat ja über diese Themen auch geschrieben, die Sie anschneiden in Ihrem Buch, und Sie bewegen sich da in einem ziemlich großen Raum, auch von anderen Büchern zum Thema Kinderwunsch auf der einen Seite, also Sachbücher und auch Romane, und dieses, ja, dass Schwangerschaft auch problematisch für einen selbst werden kann, da gibt es ja dieses große Stichwort Regretting Motherhood. Was hat das für eine Rolle für Sie gespielt beim Schreiben dieses Romans?
Ich würde jetzt sagen, für diesen Roman hat es mich nicht beschäftigt, dass es viel davon, also viel thematische Arbeit da schon gibt. Ich finde das interessant, ich lese gern darüber. Ich bin eine Frau, ich bin davon direkt betroffen, von einigen dieser Themen. Auch daher kommt ein großes Interesse. Aber es ist, also ich habe weder irgendwie im breiten Feld der Bücher recherchiert oder sonst. Also, aber es ist ein privat, also persönliches Interesse daran ist da. Aber es war weder so, dass ich dachte, ach, es gibt schon so viel, das reicht jetzt auch mal, oder weder noch irgendwie, ach, jetzt, es gibt so viel, das ist ein Trend, das mache ich mit oder so. Das waren natürlich keine Themen für mich.
Ich würde mal gerne auf eine meiner Lieblingsstellen in Ihrem Roman zu sprechen kommen. Da läuft gerade ein sehr intensives Gespräch zwischen Eva und Lynn. Es geht um die ganz zentralen Fragen. Es gibt auch gerade eine ganz wichtige Wendung in Ihrem Verhältnis und bei verschiedenen Problemen, die Sie aufrühren in dem Roman. Und dann passiert Folgendes. Ich lese mal drei Sätze vor. Ja. Da kracht ein Nashorn durchs Dickicht. Und dass es an der Côte d'Azur keine Nashörner gibt, spielt keine Rolle, denn dieses kracht durchs Dickicht. Mhm. Wie ist Ihnen denn ein Nashorn in diesen Roman gekracht?
Ja, das ist interessant. Das ist einfach erschienen. Es ist wirklich nicht. Ja, ich versuche das Schreiben jetzt eher zu entzaubern als aufzuladen, oder ich finde, es ist schon aufgeladen genug, aber trotzdem gibt es manchmal Momente, die völlig ungeplant sind und trotzdem irgendwie zentral werden und trotzdem auch für mich stimmig sind und richtig und wichtig, und dieses Nashorn ist so ein Moment gewesen.
Ich spreche diesen Moment auch an, also einmal Lieblingsmoment, und aber auch, weil das wäre auch ein klasse Moment in einem Film, oder?
Ja.
Auch optisch gibt er natürlich viel Krach. Dieses Nashorn aus dem Hintergrund ins Bild. Und in Ihrem Autorinnenporträt beim Surkamp Verlag, da steht über Sie, Dieter Zipfel schreibt Geschichten, die ein bisschen wie Filme sind, vielleicht, weil sie sich das Erzählen im Kino ihres Opas beigebracht hat. Inwiefern ist denn dieser Roman für Sie ein bisschen wie ein Film aus Ihrer Sicht?
Es ist für mich schon so, dass ich die Dinge so filmisch vor mir sehe. Also, dass so ein Moment wie der mit dem Nashorn, ich sehe den vor mir und ich schreibe ihn dann sozusagen ab. Und alles, was ich schreibe, fände ich auch wunderschön als Film zu sehen. Mhm. Ich glaube, also ich kann es mir nicht anders vorstellen. So ist wie ich arbeite und wie ich sozusagen mir Dinge vorstelle. Aber es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten. Bloß mein Zugang ist immer so ein bildlich-filmischer irgendwie.
Jetzt würde ich gerne nochmal zurück zur Geschichte Ihres Buches. Da wird im Text Ihres Verlages schon ein bisschen was verraten über die Entwicklung zwischen Eva und Lynn. Da steht nämlich im Ankündigungstext, die beiden werden mehr als Freundinnen, sie werden Verbündete. Mhm. Was heißt das, Verbündete sein?
Ja, ich finde, das ist was ganz wahnsinnig Kraftvolles und Schönes, was eben auch in sich trägt, man muss nicht Freundin sein, um sich gegenseitig in Herausforderungen, die man vielleicht gemeinsam hat, zu unterstützen. Also das ist das, glaube ich. Also sie verbinden sich darüber hinweg, dass sie unterschiedlich sind und auch unterschiedlich bleiben. Es ist nicht so ein, oh, wir entdecken auf einmal und eine ganz große Nähe oder ein ganz großes Verständnis füreinander, was zu einer großen Freundschaft führt, sondern wirklich ein, du bist so, ich bin so, wir sind beide Frauen, wir sind beide in einer herausfordernden Situation, die Ähnlichkeiten hat, und wir können, obwohl wir keine Freundin sind, den Schritt machen, dass wir in irgendeiner Form uns zusammentun, würde ich sagen, ja.
Das passiert in dem Roman Es ist hell und draußen dreht sich die Welt von Dieter Zipfel. Im Inselverlag ist er erschienen mit 219 Seiten, 23 Euro. Ist der Preis für das Buch. Vielen Dank fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank Ihnen.
In welcher Sprache ist man zu Hause, wenn man in der Sprache der früheren Kolonialmacht schreibt? Das war eine der Fragen, die am Wochenende besprochen wurde im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Da ging es um Heimaten, eben auch um die Heimat in der Sprache und um die vielen Widersprüche, auf die man dabei stoßen kann. Mein Kollege Gerd Brendel, der hat den Schriftstellerinnen und Schriftstellern zugehört, die sich da über Heimaten unterhalten haben.
Who am I? Is identity something that we do ourselves, we define ourselves, or is it shaped for us?
Wer bin ich? Und schaffe ich mir meine Identität selbst oder sind es andere? Fragt der Moderator, der syrische Exilschriftsteller Kenan Haddad, seine Gäste. Da sind die Dichterin Widad Nabi, die wie Haddadsch vor dem Bürgerkrieg aus ihrer syrischen Heimat geflüchtet ist, der auf Englisch schreibende Schriftsteller L. Nathan John, der vor 7 Jahren aus Nigeria nach Berlin zog, und die deutsche Schriftstellerin Gina Hayer, die aus einer iranischen Familie stammt. Und welche Rolle spielt die Sprache für meine Identität? Es gibt keine eindeutigen Antworten und keine, die frei ist von Widersprüchen. Wie bei der Dichterin Widad Nabi, die als Kurdin in Syrien unter Assad aufwuchs.
Kurdisch ist meine Muttersprache, mit der ich zu Hause aufgewachsen bin. Aber im Syrien des Assad-Regimes war Kurdisch verboten. Also habe ich auf Arabisch geschrieben. Das Arabische, das einen Teil meiner Identität zerbrochen hat, ist die Sprache, in der ich mich am besten ausdrücken kann.
Den Zwiespalt, mit einer Sprache aufzuwachsen, die einst von den Kolonialherren aufgezwungen wurde, kennt L. Nathan John. In einem Text beschreibt er die irritierten Reaktionen seiner deutschen Nachbarn hier in Berlin auf sein britisches Englisch, mit dem er in seiner nigerianischen Heimat aufgewachsen ist.
You're standing in front of them holding a contradiction in your mouth.
Dann stehst du da mit einem Widerspruch auf der Zunge.
Und wenn er besonders gut gelaunt ist, antwortet er auf die Frage nach seinem Akzent so.
It is a sexually transmitted accent. Because the British fucked us.
Das ist eine sexuell übertragbare Krankheit, weil uns die Briten damals so richtig rangenommen haben.
Keine Sprache ist unschuldig. Aber macht das Schreiben in der Sprache der Unterdrücker auch schon immer politisch? Es ist ein Akt der Aneignung.
Früher hätte ich gesagt, Schreiben hat mit Politik nichts zu tun. Heute würde ich sagen, nein, Schreiben ist Politik.
Sagt Widad Nabi in ihrem Gedichtzyklus Für unsere Häuser, die wir verließen bei jeder Zerstörung und Bombardierung, schreibt sie gegen das Vergessen an.
Traurig ist, dass du die Ruinen deines Hauses im Traum besuchst und zurückkehrst ohne Staubspuren an deinen Händen.
Auch in den Satiren und Romanen von L. Nathan John, an einem Dienstag geboren, ist gerade auf Deutsch erschienen, geht es um vergessene Geschichten. Seine Protagonisten erleben politische Gewalt, religiösen Fundamentalismus in Nigeria und Rassismus in der Fremde hautnah. Trotzdem ist er skeptisch.
Obwohl ich zustimme, dass jedes Schreiben politisch ist, erinnere ich mich immer wieder daran, dass Schreiben nicht an die Stelle von realer politischer Arbeit treten kann.
Literatur kann die Welt nicht besser machen, aber vielleicht dazu ermutigen, es zu versuchen. Daran erinnert Gina Hayer.
Also wenn ich ja etwas schreibe, sitze ich ja alleine in meinem Raum und höre eine Stimme sozusagen in dem Kopf und die schreibe ich dann nieder. Der Leser und die Leserin, da passiert dasselbe. Das ist für mich die intimste Verbindung, die ich zu einem vollkommen fremden Menschen aufbauen kann. Und diese Intimität hat für mich eine unglaubliche Kraft.
Der andere, der Fremde, wird zum Du. Ein bisschen so wie in dem Kapitel aus Hayers Buch Im Herzen der Katze, in dem sie die erste Fahrt ihrer deutsch-iranischen Protagonistin in einem Teheraner Sammeltaxi beschreibt.
Bist du überhaupt schon einmal in einem Sammeltaxi gefahren, fragt die gelbe Frau. Die Orangefrau lacht, bestimmt nicht so ungeschickt, wie sie eingestiegen ist. Haha, lautes Gelächter. Alle im Taxi lachen, auch der Fahrer lacht. Das lernst du schnell lieben, Azizam. Die einzige Freiheit, die wir noch haben, ist, alle zusammen im Sammeltaxi zu fahren.
Schreiben und Lesen öffnet Freiräume. Nicht nur im Sammeltaxi, nicht nur für die eine Heimat, sondern Heimaten, Plural.
Ja, und dieses literarische Sammeltaxi, das ist weiter unterwegs in den nächsten Monaten im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Anfang Juni wird es dort um mündlich überlieferte Literatur gehen und um die Sprache der Körper als Orte der Befreiung.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Stolze 7 Bände, so viele soll die neue Romanreihe der dänischen Autorin Asta Olivia Nordenhof mal haben. Der erste Band ist jetzt bei uns erschienen, Geld in der Tasche heißt er. Da geht es auch um eine reale Katastrophe. In einer Nacht im Frühjahr 1990 ist die Fähre Scandinavian Star in Brand geraten. 159 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Und es gibt den Verdacht, dass dieses Feuer vorsätzlich gelegt wurde, um eine hohe Versicherungssumme für das Schiff zu kassieren. Kolja Mensing aus unserer Lesart-Redaktion hat den Roman gelesen. Hallo Kolja.
Hallo Frank.
Das ist ja jetzt wirklich episch. 7 Romane in dieser Reihe. Wie geht denn Asta Olivia Nordenhof hinein in dieses Projekt mit dem ersten Buch?
Ja, genau. Es hat ja so Prust-Dimensionen eigentlich. Ja. Ne? Du hast gerade gesagt, das Projekt ist aufgehängt an diesem tragischen Fährunglück von 1990, aber diese Fähre Scandinavian Star spielt erstmal gar keine Rolle. Stattdessen nimmt die Asta Olivia Nordenhof so einen längeren erzählerischen Umweg. Sie erzählt in kurzen und zum Teil ziemlich heftigen Episoden von Kurt und Maggie, einem ganz schön unglücklichen Paar, das in den 80er Jahren auf der dänischen Insel Fünen lebt. Und das, was die beiden verbindet, ja, das ist eine ziemlich traurige, ziemlich abgründige Liebesgeschichte.
Was ist das Abgründige daran?
Naja, das ist schon so auf so eine sehr dänische Art krass. Also an manchen Stellen hatte ich das Gefühl, so eine Art 80er-Jahre-Remake eines Tove Ditlevsen-Memoirs zu lesen. Kurt und Maggie kommen beide aus prekären, aus ganz schön kaputten Verhältnissen. Maggie hat als junge Frau sexualisierte Gewalt erlebt und auch ihre Beziehung zu Kurt ist durch Demütigungen geprägt, durch emotionale Kälte, der Asta Olivia Nordenhof dann so ganz vereinzelte, ziemlich schmerzhafte Momente wortlosen Glücks gegenüberstellt. So ein Bild hat sich bei mir regelrecht eingebrannt, wie Maggie und Kurt sich in einem ihrer etwas besseren Momente so eine Flasche Bier teilen auf der Bank hinter ihrem Haus. Das wirkt dann wirklich wie so ein letzter Atemzug von zwei Menschen, die eigentlich gerade ertrinken.
Und du hast gesagt, das ist ein erzählerischer Umweg ist vielleicht falsch gesagt, aber erstmal eine Hinführung, dann wenn es dann doch um diese Scandinavian Star-Katastrophe geht, wie kommt der Weg dorthin?
Ja, darauf wartet man natürlich die ganze Zeit. Und der Link ist, dass dieser Kurt, der auf Fünen so einen kleinen, handgemachten, ein bisschen schrottigen Busservice betreibt, dass der es geschafft hat, eine gewisse Summe Geld zurückzulegen, von der Maggie auch nichts weiß. Und eines Tages, Ende der 80er, hört er dann von zwei Männern, mit denen er am Wochenende manchmal trinkt, von seinem angeblich bombensicheren Investment. Ein Unternehmen will das staatliche Fährmonopol angreifen. So, und damit sind wir dann bei der Scandinavian Star, bei dieser dubiosen Unternehmenskonstruktion hinter diesem Schiff, bei der Katastrophe vom 7. April 1990 und theoretisch jetzt bei diesem Wirtschaftskrimi, der sich dahinter verbirgt. Aber genau für diese Hintergründe interessiert eben Asta Olivia Nordenhof sich eigentlich gar nicht. Sie will also auf gar keinen Fall diese männlich geprägte Sprache der Finanzwelt sich zu eigen machen. Das erklärt sie eben in einer dieser essayistischen Passagen, mit denen sie die Geschichte von Kurt und Maggie eben immer wieder unterbricht. Und das sind ausgesprochen kämpferische Passagen, die sich gegen Sexismus und Klassismus richten. Der Kapitalismus ist ein Massaker. Das ist zum Beispiel so ein Satz, der wie ein Motto über dem ganzen Buch stehen könnte. Also Geld in der Tasche, das hat auch so was Manifestartiges.
Und ja, klingt auch nach so einem Pamphlet, dieser Satz, der da immer wieder auftaucht. Jetzt gibt es ja, weil du gesagt hast, essayistische Passagen, es gibt ja grandiose Beispiele für Romane mit solchen Passagen. Moby Dick von Melville zum Beispiel hat ja dauernd, um mal ganz hoch zu greifen, dauernd solche essayistischen Einschübe. Das geht aber manchmal auch ordentlich schief, wenn dann die Autorin ihre Meinung auch mal ordentlich ihren Roman mitgeben wollen. Wie ist es hier?
Nee, also in Geld in der Tasche funktioniert das richtig gut, weil Asta Olivia Nordenhof, und damit hat sie mich auf jeden Fall sofort gekriegt, ihre Wut auf die bestehenden Verhältnisse eben in literarische Form übersetzt. Das beginnt schon mal damit, dass sie in diesem und wohl auch in dem nächsten Band, der schon im Mai auf Deutsch erscheinen wird, ein Autorinnen-Ich benutzt, das tatsächlich so was Flirrendes hat. Es kann sein, dass Asta Olivia Nordenhof hier tatsächlich von sich selbst erzählt. Es kann aber auch sein, dass dieses Autorinnen-Ich so fiktive Anteile hat. Mich hat das ein bisschen an Rachel Cusk erinnert. Auf jeden Fall gibt es eben gerade nicht diese Testosteron-gesättigte Knausgard-Authentizität, die ja auf dem Buchmarkt tatsächlich bares Geld wert wäre eigentlich. Und auch das fiktive Personal in diesem Roman, das hat sowas Flirrendes. Maggie und Kurt sind in ihrem beschädigten Leben wirklich schmerzhaft echt gezeichnet. Gleichzeitig legt aber die Nordenhof von Anfang an offen, dass es sich um ausgedachte Figuren handelt. Nur um dann genau dieser ausgedachten Maggie später zu erlauben, sich für einen kurzen Moment aus ihrem fremdbestimmten Geschichte zu befreien. Maggie darf dann nämlich eine längere Passage in dem Roman selbst schreiben und setzt dann mit dem Satz ein, auf den ersten Seiten dieses Kapitels möchte ich glücklich sein, was natürlich nicht klappt.
Interessant, dass du Rachel Cusk erwähnst. Die hat ja heute hier in der Sendung schon eine Rolle gespielt, als wir vorhin mit Dieter Zipfel geredet haben. Jetzt, wenn du das erzählst von diesen Identitätswechseln, auch dieser Figur zwischen Figur eben und Erzählerin, ist das kompliziert, dem zu folgen?
Nee, das ist das Beste an diesem Buch. Das ist komplex gemacht, aber es ist geradezu verstörend leicht zu lesen und in seiner Haltung eben auch ziemlich aktuell. Die Asta Olivia Nordenhof ist wütend, wie es gerade viele Menschen sind, also auf das Patriarchat, aufs Geld oder auf eine Welt, in der die Opfer eines Fährunglücks in Oslo natürlich ein Denkmal bekommen, in Skandinavien aber sonst niemand der Textilarbeiterinnen zum Beispiel gedenkt, die in Asien bei einem Fabrikbrand ums Leben kommen. Und Asta Olivia Nordenhof holt diese Wut jetzt zurück aus dem öffentlichen Diskurs in die Literatur und verwandelt sie da in, ja, in emanzipatorischen und ästhetischen Sprengstoff. Das ist, ich finde, ganz groß und sehr richtig.
In dem Roman Geld in der Tasche von Asta Olivia Nordenhof, der wurde aus dem Dänischen übersetzt von Ursel Allenstein. Im Ullstein Verlag ist das Buch erschienen mit 176 Seiten. 24 Euro ist der Preis für das Buch. Vielen Dank an unseren Kritiker Kolja Mensing.
Sehr gerne.
Straßenkritik.
Mein Name ist Andrea Padoan. Ich komme aus Venedig. Ich wohne in Berlin seit 12 Jahren und ich bin Grafikdesigner. Ich lese gerade ein Buch. Das ist ein italienisches Buch. Das heißt Succede sempre qualcosa di meraviglioso von Gianluca Gotto. Übersetzt auf Deutsch ist es wird immer was Schönes passieren. Es geht darum, ein junger Mann verliert seinen Job und fällt in eine schwere Depression, weil er verlassen worden ist und der Opa stirbt. Und als der Opa gestorben ist, hat er ihm eine Aufgabe hinterlassen, und zwar eine Reise nach Vietnam und einen Brief an einen Mensch zu geben. Aber das war ein bisschen so verwirrend, weil der Opa war dement und er macht sich doch auf die Reise nach Vietnam und er hat tatsächlich diesen Mensch getroffen, der auch ganz weird ist, und die werden die Reise weitermachen. Ich erkenne mich wieder, so diese Angst, was zu machen oder das Gefühl zu haben, man ist gerade nicht genug. Und genau, das gibt mir manchmal so ein kleines Lächeln und Kraft, würde ich sagen.
Andrea Paduan liest in Berlin das Buch von Gianluca Gotta, Succede sempre qualcosa di meraviglioso. Das ist im Verlag Mondadori erschienen. Auf Italienisch eben, gibt es noch nicht ins Deutsche übersetzt, aber das italienische Taschenbuch mit 430 Seiten, das kostet knapp 20 Euro. Die italienische Schriftstellerin Elena Ferrante, die hat viele Fans weltweit, auch bei uns. Elena Ferrante ist vor allem mit ihrem vierbändigen Romanzyklus Neapolitanische Saga bekannt geworden, der Geschichte von zwei ungleichen Freundinnen. Der Name Elena Ferrante, das ist ein Pseudonym. Die Autorin möchte anonym bleiben. Sie zeigt aber jetzt doch einiges von sich in einem Buch über ihr Schreiben. An den Rändern heißt das. Das gibt es auch als Hörbuch und da führt uns Andi Hörmann jetzt hinein, zuerst mit einem Ausschnitt.
Schreiben bedeutete, sich innerhalb der Ränder zu bewegen. Und diese Ränder, die Erinnerung daran ist messerscharf, waren mein Kreuz.
Beschreibt Elena Ferrante die strengen Regeln ihrer Schulzeit.
Ich wurde so oft bestraft, dass mir das Randgefühl in Fleisch und Blut überging.
Das Randgefühl als Verkörperung der autoritären Lehrkraft. Ferrante erinnert sich. Hinter der linken Linie auf dem Blatt mit dem Stift ansetzen und ja nicht über den rechten Rand hinausschreiben.
Noch heute empfinde ich, wenn ich von Hand schreibe, die Drohung dieser senkrechten roten Linie, obwohl es sie auf meinem heutigen Papier längst nicht mehr gibt.
In 4 persönlichen Essays erzählt Elena Ferrante, wie sie sich literarisch emanzipiert, welche Lektüre ihre schriftstellerische Arbeit prägt und was das Schreiben für sie bedeutet. Das knapp 100-seitige Buch An den Rändern geht zurück auf eine mehrtägige Vorlesung an der Universität Bologna.
Sehr verehrte Damen und Herren, heute Abend erzähle ich Ihnen vom Drang zu schreiben und von den 2 Arten des Schreibens, die ich, scheint mir, am besten kenne. Die eine gefügig, die andere impulsiv.
Die 1943 geborene Italienerin nimmt uns mit in ihre persönliche Schreibwerkstatt, wie sie mit Ideen hantiert, wie sie Gedanken formuliert und Geschichten aufs Papier bringt. Der nüchtern analytische Tonfall der Schauspielerin Eva Mattes passt ganz gut zu den selbstreflexiven Gedanken von Elena Ferrante. Auf die Länge eines mehrstündig gelesenen Sachbuchs aber wirkt das auf Dauer monoton. Andere Stellen wiederum wirken etwas sehr klischeebehaftet oder literaturphilosophisch verkopft.
Schreiben ist nichts als Empfinden, das sich vom Alphabet nährt und innerhalb eines unbezwinglichen Stroms Alphabet erzeugt.
Mit »An den Rändern« erzählt Elena Ferrante auch von den Einflüssen ihrer großen literarischen Vorbilder auf ihr eigenes Schreiben. Jane Austen, Emily Dickinson, Gertrude Stein, Ingeborg Bachmann. Als einer der wenigen männlichen Schriftsteller kommt der französische Aufklärer Denis Diderot vor. Mit einem Zitat aus seinem Ende des 18. Jahrhunderts entstandenen Roman »Jakob und sein Diener«.
»Erzähle die Sache, wie sie ist«, befahl der Herr seinem Diener Jakob. Das ist nicht so leicht. Hat nicht ein jeder seinen Charakter, sein Interesse, seinen Geschmack, seine Leidenschaften, nach deren Stimmung er eine Sache vergrößert oder verkleinert?
Elena Ferrante nennt ihr literarisches Arbeiten den Impuls, die Welt in Worte zu fassen. Etwa als sie den mit einem Aquamarinstein besetzten Ring ihrer Mutter beschreibt.
Dieser Aquamarin changierte, war Teil einer changierenden Realität, war Teil von mir, die ebenfalls changierte. Selbst wenn es mir gelang, ihn beschreibend zu isolieren, wie sehr übte ich mich in Beschreibungen, und ihm ein himmelblaues Leuchten zuzuschreiben, verlor der Stein schon in dieser Formulierung seine Substanz, wurde zu einem Gefühl von mir, einem Gedanken, einem Empfinden, mal von Freude, mal von Unbehagen, und wurde matt, als sei er ins Wasser gefallen oder ich selbst hätte ihn angehaucht.
Das ewige Dilemma. Möchte man Emotionen in Worte fassen, sind sie schon dabei, sich zu verflüchtigen. Die Essays an den Rändern wirken dabei beim Hören noch abstrakter als beim Lesen. Und am Ende bleibt die ernüchternde Erkenntnis:
Das literarische Schaffen wird niemals in der Lage sein, das Wirbeln der Trümmerteile, das die Wirklichkeit ist, ernsthaft in irgendeine grammatikalische und syntaktische Ordnung zu zwingen.
An den Rändern von Elena Ferrante. Das Buch wurde von Barbara Schaden aus dem Italienischen übersetzt. Die Hörbuchfassung mit Eva Mattes als Sprecherin ist im Hörverlag erschienen.